Fokus Blind Date. Es braucht zwei experimentierfreudige Gäste. Es braucht einen Rollladen, der die beiden voneinander trennt. Und es braucht eine Stunde Zeit am Radio. Eine Stunde, wo alles passieren kann. Das sind Zutaten von Fokus Blind Date. Zwei Gäste sitzen einander gegenüber und haben noch keine Ahnung, mit wem sie es jetzt dann gerade eine Stunde lang zu tun bekommen. Für den Notfall haben die beiden einen Musikwunsch parat und einen Joker, den Biobuzzer. Einen Knopf, der ihnen Anekdoten aus dem Leben des Gegenüber liefert. Heute bei Fokus Blind Date die Sportmoderatorin Steffi Buchli und der Schriftsteller Adolf Muschk.
Grüezi, Wolle Muschk.
Grüezi. Ha? Mit dem wird ich häufig verwechselt.
Nein.
Ja, wir vertreten ihn hier und da. Wissen Sie was?
Nein.
Wir sind jetzt miteinander in einer Gutsche im Jahr 1812. Haben uns noch nie gesehen und machen jetzt eine Stunde Konversation. Mhm. Und ich sage noch mich immer, wenn mir jemand sagt, Sie sind doch der und dann sage ich, das wissen Sie besser als ich. Ich will Sie kennenlernen in dieser Stunde.
Sehr gerne, es wäre mir eine Freude.
Darf ich ein Spiel vorschlagen? Das ist das Einzige, was ich vorbereitet habe. Im Kopf. Wo der Paul Klee am Bauhaus die Schüler geprüft hat, nicht zum Examen, sondern wissen, wer da sitzt, hat er immer die gleiche Aufgabe gemacht. Ein Quadrat, ein Kreis und ein Dreieck und drei Farben, Rot, Blau und Gelb. Mhm. Wie ordnet sie die Farben zu den Figuren?
Links, Mitte, rechts oder wie? Oder?
Nein, welche Farbe zu welcher Figur? Gelb, Rot, Blau, Viereck, Dreieck, also Quadrat, Dreieck, Kreis. Mhm.
Rot ist der Kreis. Das Quadrat gelb. Und das Dreieck hätten wir noch grün.
Nein, blau. Grün ist nicht. Blau gibt es noch.
Das Dreieck ist blau.
Ja, er hat gefunden, jede Kombination ist möglich, wo man dann, und dann muss man sie verteidigen und sagen, warum. Mhm. Und er hat gesagt, also für mich ist blau der Kreis. Das ist die geschlossene Farbe. Und rot ist das Viereck, das Quadrat, weil rot ist die eckigste und die aggressivste Farbe. Und gelb ist das Dreieck. Das ist für mich am wenigsten plausibel. Aber er sagt, gelb ist in der Natur und das Dreieck auch eigentlich immer bösartig. Also giftig. Man weiss, einen Salamander frisst man nicht.
Okay.
Darum
okay,
trägt okay, er Gel. Okay. Die Wespen werden auch nicht angegriffen, wenn sie Gel sind. Ich würde es auch anders sagen. Aber ich finde es verrückt interessant, wenn man ihn kennenlernt oder sich selber aufgrund von der Reaktion. Er hat als Maler reagiert. Im Grunde genommen hat er gesagt, die gesättigte Farbe ist blau, also das gehört zum Kreis.
Und wie würden Sie es zuordnen?
Also ich habe am meisten Mühe mit dem Dreieck. Das Dreieck sehe ich nicht gern. Und vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass ich einmal als Kind in der Kirche gesehen habe, dass Gott dreieckig ist. Die heilige Dreifaltigkeit. In der Mitte ein Auge, Gott, Sohn und Geist. Und wahrscheinlich ist Gelb dann halt für mich nicht giftig. Das war meine Lieblingsfarbe gewesen.
Sicher Gelb?
Ja. Nicht mehr. Heute würde ich nichts Gelbes mehr tragen, aber trotzdem.
Und was ist heute Lieblingsfarbe?
Ja, es kommt auf die Umgebung an. Also, in meinem Raum, wo ich arbeite, ist ockergelb.
Ach, sicher?
Ja, aber ganz ein dunkles Gelb. Wie ist das bei Ihnen?
Ocker, oder besser gesagt gelb, kommt bei mir fast nicht vor, lustigerweise.
Ja, also Ocker ist ja gerade ins Braune. Es
genau.
Ist so eine Erbfarbe.
Ja, genau.
Und dazu habe ich komischerweise ganz gerne Lila.
Lila finde ich auch
sehr. Die Kombination.
Ja. Ich finde im Moment so ein Schlamm. So eine Schlammfarbe kombiniert mit Lila zum Beispiel, sehr schön.
Ja, aber dann haben wir den gleichen Geschmack.
Aber es kommt ja immer ein bisschen darauf an, für was. Dann, ob es für Interieur oder für Kleider oder so ist. Aber,
ja.
Wissen Sie, wer ich bin?
Ich will es herausfinden.
Gut. Wenn wir die Knöpfe brauchen?
Nein, ich brauche den Knopf nicht. Das ist das Einzige,
haben Sie von Anfang an gesagt?
Habe ich schon der Regie gesagt. Das Einzige, was ich gerne von Ihnen hören würde, wäre Musik.
Ja.
Im Laufe der Viertelstunde. Aber ich will nicht wissen, wer Sie in der Schublade sonst sind. Mhm. Jetzt haben wir die Stunde und jetzt sind wir neugeboren. Ich würde Sie jetzt gerne das fragen, was ein Kind ein anderes Kind fragen oder einen Bub, einen anderen Bub oder jetzt in unserem Fall ein Bub, ein Mädchen, was spielst du gern?
Ich spiele gern so das Frögli-Spiel, wo die Kinder mit vier spielen, wo man einfach immer weiterfragen kann. Und es darf einem nie jemand sagen, du darfst jetzt nicht mehr weiterfragen. Es gibt immer noch mal eine Frage.
Das hat ich Ihnen im Leben später mal gesagt, da fragt man jetzt nicht weiter, man macht es einfach.
Ja, der Punkt kommt ja unweigerlich irgendwann. Das ja. Heisst, es gibt keine Birre, das hat mein Papi auch mal gesagt.
Aber da gibt es einen stillen Widerstand vom Kind, der das nicht mitmacht.
Sagt, ja, genau.
Woll, jetzt ja. Fängt es erst an. Ja. Wenn es aufhört, wenn das Verbot anfängt, wird es doch interessant.
Genau, das Spiel würde ich sehr gerne spielen. Was ist Ihr Lieblingsspiel?
Ja, das habe ich mir auch überlegt. Also, ja, Sie haben es natürlich erraten, Schreiben ist mein Lieblingsspiel. Aber es ist auch der grösste Zwang. Mhm. Es ist eine Mischung von Befreiung und Sucht. Mhm. Genau wie das Pfeifenrauchen auch. Mhm. Rauchen Sie?
Mhm, nicht mehr. Aber ich weiss, was Sucht ist, wenn es um Rauchen geht. Ich höre manchmal heute noch gerne.
Ja. Bei mir ist eben Pfeifen ist für mich so das Gefühl, ich bin da. Mhm. Und habe zugleich jemanden bei mir, mhm. Wenn es auch nur jemand fiktiver ist, der räuchelt. Aber die meisten Pfeifen sind Individuen. Ich habe keine Pfeifen ohne Geschichte. Mhm. Und jede reagiert anders. Und bei gewissen Pfeifen darf ich nicht probieren, einen Dialog zu schreiben.
Ah, und dann nehmen Sie je nach Stimmung die oder die anderen?
Ja, oder ich merke es, wenn ich die falsch nehme.
Dann müssen Sie wechseln?
Dann muss ich wechseln.
Wirklich?
Aber nicht sofort. Nein, nein.
Und wie viele haben Sie etwa?
Ja, etwa 40.
Okay. Und haben Sie einen
Namen? Nein, Namen haben Sie nicht. Sie haben nur einen Geschmack.
Jede einen eigenen?
Ja. Sie hat eine Geschichte und einen Geschmack und jede reklamiert, wenn sie nicht gesäubert ist. Nicht? Und wenn ich sie falsch brauche und im Grunde genommen die Guten reklamieren auch dann, wenn ich etwas anderes mache dazu als rauchen.
Ah, mhm. Oh, die, also die dann genossen sind.
Klar, zum Schreiben braucht man eigentlich die weniger Guten.
Aha, das heisst also, aha, die weniger Guten, wenn sie am Schreiben sind, die man kann beleidigen.
Die billigen Pfeifen, die dürfen beleidigen, die immer sorgfältig gemacht worden sind.
Die haben nichts Besseres verdient
als... Maschine geschnitten. Nein, die zeigen einfach, die sind charakterlos. Die haben keinen eigenen Willen.
Okay, das ist lustig, sehr schön.
Und also ich bin ein spezieller Raucher und Sie können ja nicht schnell vor die Türe und eine Pfeife rauchen.
Ja,
und das können Sie nicht. Bei der Zigarette.
Ja. Und haben Sie mal probiert aufzuhören?
Wiederholt, ja. Wie der Mark Twain gesagt hat, es ist ganz leicht aufzuhören. Ich habe schon mindestens 30 Jahre.
Genau. Aber das ist, glaube ich, so. Wenn es einem zu leicht gefällt, ist dann auch der Reiz weg, oder?
Ja, ich sehe mit meinem höheren Alter auch die Notwendigkeit nicht mehr so. Also, wie mir der Arzt regelmäßig sagt, wenn ich mit irgendeinem Befund zu mir komme, ich garantiere Ihnen, Sie werden an etwas anderem sterben. Das ist auch ein Trost.
Dann weiss man, so schlimm kann es nicht sein. Ja. Sollen wir mal einen Knopf drücken? Der
ja,
Viech.
Drücken Sie, ja. Ich drücke nicht.
Nein, dann drücke ich auch nicht.
Nein, bleiben wir dabei.
Ja. Schreiben Sie immer im gleichen Raum?
Ja, unter ähnlichen Umständen. Also ich habe einen Arbeitsplatz in Berlin, aber meine Frau sagt, es sind beide gleich chaotisch. Also, und sie schmeckt halt immer. Also, sie macht unterdessen einen Bogen um meinen Arbeitsplatz und das ist mir gar nicht so unrecht.
Und Chaos brauchen Sie, um kreativ zu sein?
Ich brauche es, glaube ich, nicht. Ich mache es einfach. Mhm. Man findet erst im Laufe des Lebens heraus, was man braucht.
Mhm. Ich bin eben so zerrissen. Ich habe zum einen auch gerne Chaos, aber am liebsten habe ich ein Chaos, das dann aber doch so parallel zur Tischkante ausgerichtet ist. Ja. Das ist
sehr... Haben Sie etwas Geometrisches
in sich? Nein, aber ich habe gerne so Ruhe für die Augen. Und wenn es dann ausgerichtet ist, dann ist es mir nicht mehr im Weg.
Wie ist das für Sie, wenn Sie Ordnung machen? Wie lange halten Sie?
Nicht lang.
Ja, eben. Also, das ist bei mir auch so. Darum lohnt es sich, sage
ich. Ah, das ist ein super Argument. Das sage ich meinem Mann. Weißt du, das macht auch keinen Sinn. Sie sind ja schon schnell wieder durcheinander.
Ja, ja.
Ja.
Und außerdem gibt es ja auch ein System in der Unordnung. Wenn meine Frau etwas aufräumt und ich es nicht mehr finde, hat es gewöhnlich nicht damit zu tun, dass sie es nicht an den rechten Ort gelegt hat, sondern dass ihr rechter Ohr nicht mein rechter Ohr ist.
Genau, genau. Mhm. Und manchmal, glaube ich, gerade bei Sachen, die man nicht sehr oft braucht, sehe ich den Sinn nicht, um immer zu wissen, wo das ist.
Ja.
Weil ich denke, dann die Hirnkapazität, die ich für das brauche, könnte ich eigentlich lieber für etwas Gescheites brauchen. Und wenn ich es dann mal brauche, dann suche ich halt 5 Minuten und ärgere mich dann aber auch nicht darüber, wenn ich dann mal suchen muss.
Ja, ja. Ja, das mit dem Ordnung machen ist für mich eigentlich seit der Kindheit das Problem. meine Mutter hat Ordnung gemacht und es war ihre Ordnung gewesen, und ich muss dann immer im Stillen sabotiert haben.
Oh,
das war eigentlich dann mein Freiraum gewesen.
Sachen verstecken?
Nicht auch von mir selber. Ich finde es ja selber nicht mehr. Ich verfluche mich selber bei der Praxis. Aber einfach nicht Ordnung.
Ja.
Nicht die Ordnung.
Ja.
Nicht die vom anderen.
Aha.
Die eigene soll Ordnung.
Ja, aber das ist doch auch schwieriger, dass man dann, wenn man mit jemandem unter dem gleichen Dach wohnt, dass man dann eine halbwegs gemeinsame Ordnung finden will. Aber vielleicht ist das gar nicht das Ziel.
Ja, also das ist einer von intimsten Prozessen überhaupt, den Sie jetzt ansprechen. Weil jeder ein anderes Ordnungsbedürfnis mitbringt. Und es gibt Menschen, die ein souveränes Verhältnis zur Ordnung haben. Mhm. Und entsprechend ist die Ordnung freundlich zu ihnen. Sie stellt sich von selber her.
Ja.
Und es gibt andere, die bringen es nicht an. Mhm. Und ich gehöre zu dieser Sorte.
Mhm.
Und manchmal auch bei der Arbeit komme ich vom 100. ins 1000. Und der Fluch ist, wenn sie etwas erzählen, ist das auch ganz lustig. Sie dürfen sich nicht Zügel zängen lassen, sonst wird es kein Ritt.
Mhm.
Aber wenn sie nur sich selber davon galoppieren, wird es auch kennen. Also das Mass, ja. Wie immer das Mass.
Ja.
Das, was man als Kind so gerne hört. Du,
genau.
Du musst das Mass lernen.
Ja, genau. Und irgendwie will man sie nicht lernen.
Nein.
Unbedingt nicht. Sind Sie jetzt gerade etwas am Schreiben?
Ja,
immer.
Ich kann jetzt immer, ja. Also ich kann nicht, genauso wenig wie ohne Pfeife, kann ich ohne Schreiben existieren. Aber im Gegensatz zu früher muss es nicht gerade zu etwas hinführen.
Mhm.
Es ist im Grunde genommen eine Art, sich Gedanken klar zu machen.
Mhm.
Und wie ist das bei Ihnen?
Wenn ich meine Gedanken klar bin.
Ja.
Also, mein Beruf hat in dem Sinn auch mit Schreiben zu tun. Ich rede einfach das, was ich aufgeschrieben habe.
Ja.
Ich könnte aber ohne das leben. Ich glaube, das ist ein Unterschied. In dem Sinn ist vielleicht mein Beruf nicht ganz so berufig wie Ihre.
Hm. Oder nicht so zwingend. Empfinden Sie ihn als ein Stück von Ihnen oder ein Stück Arbeit jeden Tag? Das muss ja kein Gegensatz sein.
Schon sehr ein Stück von mir. Es hat sehr viel mit Leidenschaft zu tun.
Haben Sie das auch als Kind schon wollen, was Sie jetzt machen?
Das ist eben das Lustige, das habe ich nicht. Ich wäre froh, ich könnte die Geschichte erzählen. Ich habe immer mal wollen werden, wie der Benny Turnherr. Das habe ich aber nie gesagt.
Ja.
Und bin dann irgendwann, wie als Schreiben, ich habe wahnsinnig gerne Aufsätze geschrieben, ich habe gerne Vorträge gehabt und so weiter. Und via das bin ich dann zu meinem Beruf gekommen. Aber es war nie so der Traumberuf gewesen. Die Geschichte würde sich ja noch gut machen, wenn man es könnte sagen, schon als Vierjähriges wollte ich immer. Aber ich wollte dort Grafikerin, habe ich schön gefunden, aber mehr, weil ich das Wort schön gefunden habe. Es hat so schön getönt, ich habe gar nicht genau gewusst, was die machen.
Das Verrückte ist ja, dass sie sich... Ja, es ist ein Beruf, wo sie sich immer zeigen müssen.
Mhm.
Und eigentlich kein... Also man wartet auf ein falsches Wort und sie sind eigentlich gezwungen eigentlich zu einer unerhörten Selbstdisziplin. Und ich finde immer, die Leute, die eine Fernsehsendung machen müssen, ich bin auch mal in dieser Situation gewesen, im Baden-Badener Disput, so mit 10 Platzhirschen, nicht? Und ich musste die Strippe ziehen. Und
dafür, dort hat man noch Pfeife rauchen im Studio.
Zum Beispiel, ja.
Darf man heute nicht mehr.
Das Peter Sloterdijk hat sich sogar Zehen ausgerübelt im Studio.
Oh, das,
kein einziger Widerspruch bei den Zuhörern. Das sollte man heute machen.
Aber jetzt habe ich sie unterbrochen.
Ja, nein. Und der Moment, wo eben das Zeichen von das Rollo offen ist, wo man dann plötzlich den berühmten Satz im Kopf hat, jetzt sei spontan.
Ja, genau.
Das ist der Widerspruch in sich selber.
Ja.
Es geht einfach nicht.
Ja.
Und reine Routine wird einem auch verübelt. Man merkt es einmal, also wenn einer etwas abliefert oder wenn sie etwas abliefert, wo sie nicht dahinter stehen. Es geht nicht gut. wenn sie sind ja begeisterungsfähig, mhm, nicht? Und sie teilen das mit. Ich glaube, das ist, bei einer Frau wird das immer verziehen. Hä? Bei Männern ist es ein bisschen heikler, wenn man dann sagt, dass sie, ja, das ist ein Schnurri oder ein Plauderi. Mhm. Oder er macht sich selber wichtig. Mhm. Also ich kenne sie als Gefährtin von meiner Wohnstube, wo sie, mhm, wo sie Rücken schließt, auch schließt, dass ich ihre Sendung und den Hintergrund von diesen Sendungen, nicht chronisch, aber ja.
Sind Sie denn jetzt vorne nervös gewesen, bevor der Rolle aufgegangen ist?
Wenn ich ehrlich bin, die nervösen Augenblicke finden bei mir immer lang vorher statt. Mhm. Wenn es dann passiert, jetzt bin ich langsam routiniert genug im Auftreten, wenn auch nicht unbedingt im Rampenlicht. Mhm. Der Augenblick, was losgeht, der freut mich jetzt langsam. Also endlich, nicht? Mhm. Außer jetzt kann es nur noch schief gehen. Mhm.
Ja, das ist ja eigentlich auch... Eben, irgendwann hat man so das Vertrauen, dass es ganz schief ja nicht gehen kann.
Ja, weil man ja, also Sie wahrscheinlich besonders in Ihrem Beruf, wenn man eine Art moralische Unterstützung vom Publikum hat, mhm, und weiss, man wird treibt von einer bestimmten Erwartung. Und wenn man die auch nur ein bisschen erfüllt, und sie tun ja ein bisschen mehr als ein bisschen, dann steht man gut da bei denen. Mhm. Und außerdem haben Sie ein Feld, wo Sie auch die ganz grossen Ausrutscher wahrscheinlich nicht machen können. Aber bitte korrigieren Sie mich.
Nein, das ist so, ja.
Also wenn Sie bei politischen Kommentaren würden die Wörter anders gucken?
Ja, ja, definitiv. Da überlegt man sich dann sehr viel. Wir haben ja oft eben so die Doping-Geschichten oder so, ja, wo dann die heiklen Geschichten sind, wo man muss schauen, wie man es formuliert. Da schaut man dann schon sehr drauf. Also allgemein ist natürlich, was draussen ist, ist draussen. Und es gibt immer wieder Reaktionen, die unangenehm werden können.
Jetzt will ich Sie doch etwas ganz Privates fragen.
Ja.
Gibt es eine Sportart, wo im weitesten Sinn das Doping nicht nötig wäre? Ich wollte etwas ganz bestimmt zu sich, nicht auf eine Denunziation der Sportler raus, mhm, sondern eigentlich, wenn schon, von unserer Erwartung. Mhm. Man honoriert ja schon den Zweitplatz oder den Dritten nicht mehr. Mhm. Also eigentlich bist du nur da, wenn du Erste bist. Mhm. Oder Erste. Das heisst, wir animieren den gleichen Sport zu einer Haltung, wo wir ihn nachher prügeln dafür. Mhm. Und ich entdecke jetzt etwas in einem ganz anderen Feld, etwas ganz Gleiches mit den Daten. Mhm. Wir liefern ununterbrochen, ich weiß nicht, wie gross Internetfreak Sie sind, ich bin keiner, mhm, aber auch von mir kann man mühelos, wenn man will, ein Profil erstellen, aufgrund von dem, mit dem ich rede, über was ich rede,
genau, schreibe.
Und ich merke es auch, ich habe im Leben einmal ein Buch bei Amazon bestellt, mhm, weil ich einfach den Buchhändler treu halten will. Mhm. Und von da werden mir immer die Bücher abboten, die ich wahrscheinlich auch noch kaufen will. Genau. Das heisst, irgendjemand hat mein Profil hergestellt. Aber was ich will sagen, was mit dem Sport gleich ist, wir sind eigentlich Heuchler, wenn wir uns wahnsinnig entrüstet über den Geheimdienst. Mhm. Weil wir liefern die Energie und den Stoff, den, genau, wir dann nachher, wenn er als Doping oder als Überwachung rauskommt, nicht wiedererkennen wollen, mhm, oder?
Mhm. Also der Sport, der nicht auf Doping angewiesen ist, suchen wir.
Ja.
Ich glaube, je künstlerischer ein Sport, desto weniger Nutzen.
Zum Beispiel Wasserballett oder so etwas.
Genau. Wobei, das stimmt jetzt vielleicht schon wieder nicht, weil ja das auch Hochleistungssportler sind im, ja, Endeffekt.
Wir wollen zum jetzt nicht Leute bloßstellen, ruhig sagen, Doping ist ja, ich meine, es hat Grenzen, wo das Doping anfängt, ist immer ein bisschen willkürlich. Mhm. Und wenn man jetzt ganz scharf sein will, unsere Sterbenden und Schwerkranken und Palliativbehandelten werden auch ununterbrochen gedopt. Mm. Und wo man dann den Strich zieht und sagt, das geht nicht, das bestimmt im Grunde nur der Einzelne. Und der Einzelne hat wiederum keinen Stellenwert in einem Wettbewerb, wo es eben darauf ankommt, der Beste zu sein.
Genau. Aber ich glaube wirklich, es geht in die Richtung, je künstlerischer ein Sport bewertet wird, desto weniger. Wobei, nein, stimmt eben nicht. Dann wäre zum Beispiel Eiskunstlaufen so etwas. Aber ein Dreifach- oder ein Vierfach-Sprung bringt man nicht her, ohne eine enorme Sprungkraft. Ja. Entsprechend gibt es auch dort schon einen Vorteil, den man sich könnte verschaffen könnte.
Ja. Also sind wir nicht verdammte Heuchler. Man verlangt eigentlich genau die Leistung, die man nachher prügelt.
Mal, und ich glaube vor allem, dass also es ist heuchlerisch einerseits, andererseits ist es auch eine ständige Überforderung vom Sport. in der Wirtschaft gibt es auch Schelme, die Sachen machen, die unrecht sind. Dort finden wir, ist klar, dass es die gibt. Aber im Sport hätten wir doch so gerne, dass der rein ist, oder? Ja. Ich glaube, man wünscht sich die Reinheit.
Ja, es ist ein merkwürdiger, der Sport ist für mich eine merkwürdige Mischung von Reinheitsanspruch, im Grunde genommen eine Kinderfantasie, dass man etwas besser kann als alle anderen, man kann zaubern. Und auf der anderen Seite der blutige Zirkus, wo dann wirklich auch die entsprechenden Reflexe in uns hochkommen, wenn wir erleben, dass ein Stadion zusammengeht und so weiter. Was ist das Hauptproblem bei einem Unfall? Voyeur, oder? Also wir sind alle beides Voyeur und Pharisäer.
Ja, absolut.
Aber das ist eigentlich, ich finde, weil man vom Menschen nie genug erfahren kann. Der Mensch ist nämlich nicht gut und der Mensch ist nicht böse, sondern er ist konformistisch und er ist, gewisse Autoren sagen, von einer gewissen Anzahl an ist er unzurechnungsfähig. Mhm. Also wenn er den Hitler wählt und nachher nach 45 gefragt, wer bin ich eigentlich, wo bin ich eigentlich gsi? Mhm. Es sind ja nicht böse Leute, die ihn gewählt haben, sondern es sind man hat sich mitreissen und Fun and Games und für das haben sie auch gesorgt. Also, ich wüsste gerne mehr über das Menschenbild. Für mich ist so ein hochinteressanter Fall ist der Lance Armstrong, wo eigentlich lange Zeit das Modell von Männlichkeit war und auch von Wohltäterei und so weiter. Und ich nehme an, sein Selbstverständnis war auch so gewesen. Ja. Er hat gesagt, ich muss nähen, das ist klar, sonst bringe ich die Leistung nicht. Aber bitte schaut meine Leistungen, das ist mit der Schweiz, mit dem Bankgeheimnis. Man sagt, wir sind alle so nett und wir tun so viel Gutes daneben. Also, dann geht das, kann man uns das
Bankgeheimnis... Geht das noch durch?
Geht das durch, nicht? Das ist, und ja, ich finde es einfach interessant. Der Mensch ist wirklich das spannendste Tier, das es gibt.
Aber grundsätzlich glaube ich schon, das, was Sie angesprochen haben, dass wir... eben das Lance Armstrong-Syndrom, dass dann er selber eigentlich eine falsche Wahrnehmung gehabt hat von was er ist und was man von ihm erwartet und so immer tiefer in ein Schlamassel hineinkommt.
Ja, was ist falsch? Nicht? Falsch ist, wenn es nicht geratet. der Frisch hat einen schönen Satz gebraucht, erlaubt ist, was gelingt. Und nicht erlaubt ist, was daneben geht. Solange es läuft, fällt einem niemand in die Tritte. Besonders wenn es für einen selber läuft. Aber sobald dreht der Stock, brauchen wir einen Schuldigen. Und selber ist man es nicht. Das ist eine Regel.
Kann ich noch etwas fragen? Sie haben vorhin gesagt, Sie sind nicht mehr eben nervös, bevor Sie rausgehen in ein Rampenlicht oder in eine Gesellschaft oder so. Wie ist es dann, wenn Sie etwas, was Sie geschrieben haben, präsentieren? Dort ist ja so viel Herz drin und man will doch dann mit dem, was man gemacht hat, auch gefallen. Oder sind Sie das völlig frei vor dem?
Die wirkliche Examensituation ist schon lange vorbei. Die ist vor dem leeren Papier. Also, bis ein Satz, wenn er das erste Mal nicht geratet, gibt es keine Regeln mehr. Entweder geratet er beim zehnten Mal nicht. Oder Mühe lohnt sich und er geratet wirklich beim dritten Mal. Es gibt nichts Vorhersehbares. Ganz vorhersehbar ist aber, wenn ein Text fertig und gedruckt ist, dann scheitert die Änderung schon heute an der kommerziellen Verhältnis. Also man könnte sich nicht wie der Musil 10-mal die Fahne von einem Roman bekommen, zum Weiterschaffen daran. Sondern es muss von einem gewissen Augenblick an Schluss sein. Und dann ist es für einen wohl oder übel auch Schluss. Und wenn man dann auftritt mit dem Text, dann ist man in einem ganz anderen Genuss. Vorlesen ist etwas völlig anderes als schreiben. Und es gibt ja bekanntlich Autoren, die blendende Darsteller von ihrem Text sind, wie der Grass oder der Walser oder der Enzensberger. Und es gibt hundsmiserable Darsteller von guten Texten, wie der verstorbene Jürg Federspiel, wo man immer froh war, wenn es ein anderer für ihn gemacht hat. Dann man gesehen hat, wie gut das der Text ist. Es ist eine völlig andere Begabung. Und ein bisschen übertrieben gesagt, die beiden haben nichts miteinander zu tun. Nichts.
Und wenn ich es vielleicht noch ein bisschen anders formuliere, das wollen wissen, wie viele Menschen mein Buch kaufen und wie die Rezensionen sind und so.
Dass man vom Echo abhängig ist, ist menschlich, das ist klar. Aber man schafft sich mit der Zeit auch einen gewissen Selbstschutz an. Der Selbstschutz lautet bei mir ungefähr, er gründet auf Erfahrung. Wenn ich jetzt mit meinen bald 80 Jahren versuchte, einen Dialog von 15-Jährigen zu schreiben. Dann, wenn ich einen Enkel in der Nähe habe, den ich belauschen kann, das habe ich leider nicht, ja, dann geht das in die Hose.
Also, es Tramfahren ist auch noch gut, da kann man den Kindern zuhören.
Tramfahren ist verdammt gut, ja. Zug ist nicht mehr gut, weil die Leute nur noch mit sich schwätzen, das heißt mit dem Handy.
Ja,
es gibt kein Gespräch mehr. Ja. Ich höre Geschäftsbilanz von irgendeinem Unternehmen in Baden-Württemberg, aber ich habe keine Sprache mehr in dem Sinn. Ja. Die Situation, die wir jetzt haben, oder die wir simulieren, ein bisschen ist ja simuliert dran, die ist nämlich sehr außergewöhnlich geworden. Mhm. Oder? Die gibt es fast nicht mehr. Ja. Sie wissen, wenn sie einen Sportler interviewt, was er geleistet hat, wo seine Schwächen, Stärken sind, was sie nicht dürfen fragen und so weiter. Und meine Fantasie für unser Gespräch war, wir fragen uns jetzt einfach mal alles. Aber wo sind wir, wo haben wir es gehabt vom Gespräch?
Genau, wenn man für 15-Jährige wollen,
ja, schreiben. Das geht einfach nicht. Mhm. Und darum wird man verdammt zu einem eigenen Stil. Also ich glaube, im Kommerz würde es heißen, entweder sind sie mit 80er Marken oder sind keine. Und gewisse Marken werden nicht mehr gekauft und vielleicht kommen sie wieder. Aber sie haben nicht mit Nokia oder irgendein Unternehmen, wo in die Miese geraten, dann die Chance zu sagen, ich habe sie nicht. Ich verändere mich jetzt radikal, das geht also nicht, jetzt mache ich das. Denn es ist ja doch etwas gewachsen in einem oder verwachsen, wo nicht einfach, sie können nicht in alles wieder beugen, nicht? Oder umbeugen. Mhm. Ich würde mir selber nicht glauben, und das möchte der Leser. Und ich bilde mir ein, das, was ich schuldig bin, bin ich einer Geschichte schuldig. Mhm. Und niemandem sonst. Also das Schillen auf den Leser ist verheerend, oder für mich unbrauchbar. Wenn ich den Leser finde, ist das Vergnügen umso grösser. Mhm. Es geht meistens dann so, dass man in meinem speziellen Fall kann ich die Reaktion der Leser nicht kalkulieren und nicht vorwegnehmen. Ich erlebe immer die erstaunlichsten Sachen bei einer Lesung, dann nachher, wo mir jemand sagt, das und das hat mir besonders gefallen. Dann ich denke, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Aber also, wirklich Überraschungen
in dem Moment? Überraschungen für mich, ja. Und das sind Glücksfälle. Mhm. Weil etwas Ähnliches läuft vor dem Papier nämlich auch. Wenn ich genau weiss, was es aus soll, laufen, kann ich den Text eigentlich vergessen. Wenn er mich überrascht, wenn er plötzlich mich in eine Richtung führt, die ich nicht will, fast wie in der Bibel, dahin führen, wohin du nicht willst, dann geht es entweder in die Hose oder es wird gut.
Auch wenn Sie sich quasi mit dem eigenen Geschriebenen überraschen und plötzlich einen Strang finden, wo Sie sagen, ah ja, geht.
Weil ich meine eigenen Themen ja so wenig kenne wie Sie oder mich, sondern schreiben heisst ausprobieren, was macht das Thema mit mir und aus mir? Und was habe ich sozusagen in meiner Reserve, die darauf antwortet? Ist die Antwort genügend oder genügt sie mir plötzlich nicht mehr? Muss ich weiterdenken? All das passiert einem hinter dem eigenen Rücken, weil es bei der Ausstattung von einem Charakter, von einer Figur, wo sie meinen, sie sind jetzt nicht selber. Sie geben sich auch eine Heidemühe. Eine Frau sind sie nicht selber und sie können sich nur begrenzt in sie versetzen. Mhm. Sie schon, aber ich
nicht. Genau.
Aber es muss dann doch eine Wahrscheinlichkeit geben und die hat seltsamerweise immer damit etwas zu tun, dass sie mir etwas angeht, was ich vorher nicht gewusst habe. Mhm. Und in dem Sinn ist Schreiben auch ein bisschen Analyse. Nicht gerade Psychoanalyse, weil man nicht bei 3-4 Antworten landet und auch nicht ein gelungenes Leben vorzuweisen nachher.
Sie haben doch am Anfang gesagt, wir sitzen jetzt in einer Kutsche. In welcher Zeit würden Sie am liebsten in einer Kutsche sitzen?
Ja, ist wahrscheinlich nicht zufällig, dass ich jetzt um 1800 gesagt habe. Ich habe jetzt gerade ein paar Bücher gelesen, wo Leute, Sie müssen sich das mal vorstellen, die sich nicht kennen, auf einer Reise einfach auf Italien zum Beispiel 4 Tage zusammen sind, in der gleichen Postkutsche, im gleichen Gasthof nachher, an der Table d'Hôte. Und das kann nervig sein bis dort raus, oder es kann ein Wunder werden. Auf die Art sind wahrscheinlich bessere Liebesgeschichten entstanden als in der Parship.
Ja. Ja, genau.
Man hat einander kennengelernt und man hat darum die schnelle Kommunikation, die sozusagen zwischen der Nulldistanz, die man im Internet hat, und der Nähe, wo astronomisch anders ist, eigentlich ein Loch klafft, wo die heutigen Kulturtechniken nicht mehr lernen überwinden. Man lernt weder Höflichkeit noch Konversation noch Umgangsformen. Also all die Übergangsformen zwischen der Pornografie im Fernsehen, oder Fernsehen noch nicht, aber im Internet, und der ersten Nacht mit einer neuen Bekanntschaft. Der ganze Zwischenraum ist flach. Ja. Ne? Und Thomas Friedman hat von der globalisierten Welt gesagt, es ist eine flache Welt. Das heisst, Ort und Zeit spielen immer weniger eine Rolle fürs Netz. Ne? Das bewegt sich in sich. Das hat aber einen Preis, weil auch Beziehungen flach werden. Mhm. Wir sind ja verwurzelt, die Geschöpfe, ob wir es wollen oder nicht, an einem Ort und wir leben in einer Zeit. Mhm. Wir können uns noch so absentieren am Handy. Irgendwann müssen wir aussteigen. Wir können natürlich das Handy am Ort behalten, wie die meisten. Ne? Ja. Das finde ich übrigens bis vom Unglaublichsten. Also wenn ich die Revolution in meiner Lebenszeit festhalte, dann sind es Zombies im Bahnhof. Ja. Als ich klein war, hat man noch unzählige Wanderer gesehen mit Ausrüstung und so weiter, die mit auf die Schulreise sind oder was immer. Und sie haben geredet miteinander. Hier und da hat hier jemand gesungen, man muss sich das vorstellen. Ja. Und heute laufen sie durch den Hauptbahnhof wie durch Geister. Mhm. Die Leute schnurren zwar alle, aber sind alle nicht da. Mhm. Die hat man früher alle eingesperrt. Die hat man früher als, wenn einer so rumgelaufen wäre, hat man gesagt, das ist ein schwerer psychiatrischer Notfall. Heute ist der Normalfall.
Ja, das stimmt. Ich gehe noch gerne auf Amerika und dort haben die Leute den Smalltalk so, wenn man in einen Laden geht, redet man schnell zwei, drei Worte, bevor man wieder weitergeht. Oder wenn man neben jemandem sitzt im Zug, schwätzt man eigentlich fast immer. Und immer wenn ich zurückkomme, versuche ich das ein bisschen mitzunehmen. Ja. Und ich scheitere jedes Mal wieder. Einerseits, weil wir schlicht die Kultur nicht haben, von dem kleinen Chit-Chat im Vorbeigehen quasi. Und will ich es dann auch selber wieder verlieren? Also ich nehme es immer wieder ein bisschen vor. Und dort hat man wirklich eigentlich pro Tag 3 bis 4 so kurze Gespräche. Und sie sind meistens bedeutungslos, aber irgendwie sind sie belebend.
Wissen Sie, was das Schlimmste, was Sie in Amerika machen können?
Nein.
Ist, wenn ich jemand sie fragt, how are you? Und sie wirklich an Antwort. Also today.
Wenn sie wüssten. Ja, sie, wenn ich ihnen erzähle. Das
sind ja alles Abwehrreaktionen, klar. Ja. Ja. Übrigens, wenn man von Kulturkontrast redet, der grösste, den Sie sich von mir erleben können, ist der zwischen Japan und Berlin. Ja. Also, die Höflichkeit in einem japanischen Laden, wo man sich sozusagen schon präventiv entschuldigt, und die Haltung in irgendeinem Shop in Berlin, wo man eigentlich dankbar muss sein, wenn man bemerkt wird und bedienen, ist schon nicht mehr, eigentlich nicht mehr normal. Mhm. Ne? Das ist verrückt. Mhm. Alles der Homo sapiens. Mhm.
Ja, das stimmt. Ich war noch nie in Japan, aber das kann ich mir gut vorstellen.
Vielleicht bei der nächsten Olympiade. Also wenn jetzt Istanbul zu viel Mais hat und Madrid kein Geld, dann kommt es wieder.
Dann kommt es irgendwann auf das raus. Ja. Und wie. Wollen wir mal Musik hören?
Ja, ich hätte gerne.
Können wir das wünschen? Ich drücke einfach mal. Aber vielleicht ist es dann nicht Musik.
Fokus Blind Date. Heute mit der Steffi Buchli und dem Adolf Muschk.
Weil sie hören nicht nur gerne Musik, sie bewegen sich auch gerne dazu.
Bin ich ein bisschen rumgehüpft?
Nein, nicht nur da. Sie ist ja eigentlich, sie animiert ja dazu, oder?
Ja, definitiv.
Ja, ja. Ich hätte jetzt eigentlich Lust, wenn sie nichts dagegen haben, dass wir meine Musik, dann können wir nachher über das, was gleich ist und was anders ist, reden.
Oh ja, unbedingt. Ja. Das heisst, wir drucken noch einmal.
Wir drucken jetzt einmal.
Genau.
Das war Keith Jarrett und es ist ja für mich, in meiner Biografie, ist sozusagen der Übergang von meiner früheren Musikphase, wo primär Jazz und Rock bestimmt war, zur Klassik. Und der Keith Jarrett spielt da Bach, aber ich habe ihn kennengelernt als Jazz-Improvisator, als Genialer. Nicht? Und Sie sind jetzt schon, sagen wir mal, man merkt, dass Ihre Musikgeschmack in den 3 Jahrzehnten später gebildet worden ist, oder 2 als meine. Da ist ungefähr der Keith Jarrett ist die Wasserscheide gewesen, wo ich wirklich Bach entdeckt habe und seither eigentlich da hängen geblieben bin.
Und hören Sie manchmal noch alte Sachen? Also nehmen Sie wieder Jazzplatten für?
Nein, ich nehme fast nie mehr Jazzplatten für. Also ich entdecke nicht so viel, was mir neu war. Ich habe keine musikalisch erleuchtete Kindheit gehabt, aber zum Glück eine klavierspielende Frau, die sehr viel mehr davon versteht als ich. Und sie nimmt mich jetzt einen Haufen Ort mit, wo ich noch nicht war. Also ich habe Mahlers Kindertotenlieder sind eines der höchsten der Gefühle. Und etwas, was ich auch von mir aus entdeckt habe, ist der Schostakowitsch.
Ja.
Und unter der ganz neuen habe ich auch persönlich Wolfgang Riem kennengelernt. Also man kann hochintelligente Musik machen, wo nicht mehr eine Welt weg ist von dem, was wir bei Ihnen gehört haben.
Das heisst, Sie sitzen dann auch noch viel her und tun eine Pfeife rauchen und Musik hören?
Ich glaube, ja, wenn ich jetzt ganz puristisch wäre, würde ich sagen, eigentlich vertreibt es eins anderes nicht. Ich gewöhne mir langsam an, eine Pfeife zu rauchen und gar nichts sonst zu machen. Aha. Also kein Multitasking. Aha. Das ist, habe ich mal im Zen-Kloster gelernt. Es gibt eine Geschichte von einem jungen Mann, einem Krimi-Autor, der in einem Zen-Kloster gelebt hat. Und am Morgen hat er sich die Zähne putzt und ein Buch gelesen dazu. Also er gesagt, hat einen Bruder angesprochen, einen jungen Zen-Mönch, und gesagt, warum liest du und putzt sehr gleichzeitig? Dann kriegst du Scheiße in die Augen und in den Mund. Das heisst, etwas, was man nicht allein macht, macht man eigentlich gar nicht. Und das ist, glaube ich, weiter kann man nicht entfernt sein vom Zeitgeist als mit dem Satz.
Ja, jetzt wollte ich sagen, wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, dann ist das wirklich mein Alltag. Immer noch mit der rechten Hand das machen und mit der linken schon das. Ich merke aber gleichzeitig, wenn ich mir dann mal das gönne, um einfach etwas zu machen, wie wohltuend das ist. Aber
also ich kann Ihnen, ich wünsche Ihnen noch viele Jahrzehnte und ich kann Ihnen eins versprechen. Im Alter wird vieles sehr viel besser in der Hinsicht. Das heisst, man hat mehr Zeit. Man hat statistisch weniger Zeit, das weiß man. Aber die Zeit wird breiter. Und es ist ein plötzlich Schaden um Zeit vermischt. Also man hat das Gefühl dafür, dass was ich jetzt mache, ist entweder verlorene Zeit oder gewonnene. Aber gewonnene, das vergisst man auch. Es ist ja keine Währung. Man legt das ja nicht an. Sonst kann man sich, macht jeder von uns, geht ja auf den sicheren Bankrott zu. Und wenn man nicht das Verhältnis zum Ende, zum Tod, zur Kasse anders gestaltet als das zu einem Investment, dann wird man nie recht leben und wird nie das Verhältnis zur Zeit haben, wo man ich sage es mal einfach, wo man anwesend ist und wo man hat geniesst. Wir sind ja nicht da, um uns zu schinden.
Aber im Vergleich zu früher, jetzt in meinen, also sage jetzt mal Anfangs 20er und jetzt Mitte 30er, habe ich jetzt schon das Gefühl, ich konnte ein bisschen an Langsamkeit gewinnen oder auch gewisse Sachen aus meinem Leben verbannen, die ich befunden habe, das nimmt mir Zeit weg, die ich gerne für andere Sachen einsetzen würde. Aber ich wünschte mir eigentlich jetzt schon noch mehr Konsequenz in meinem eigenen Handeln. Aber das braucht vielleicht eben noch ein paar Jahre, bis man sich das getraut hat zu machen.
Ja, ich glaube, sie dürfen sich jedenfalls den Keim nicht austreiben. Weil da geht es weiter. Und jene sonst, es ist ja, wir wissen alle, dass wir in einer absolut neurotischen Situation sind. Nicht? Angeblich gewinnen wir Zeit dabei. Und jeder weiß, dass man unendlich viel Zeit verliert. Und die lauter Projekte, die eigentlich dazu geschaffen werden, dass man nicht zu dem kommt, was man gern will, die werden Legion. Und das ist im Wettbewerb und entwickelt sich zu einer sogenannten Dienstleistungsindustrie. Wenn ich denke, was ein Telefonanruf, wenn Sie irgendwo eine Auskunft haben wollen, schlichte Auskunft, was das heute kostet. Es kostet Ihren Vormittag, bis Sie von einem Callcenter zum anderen weitergereicht worden sind und am Schluss wissen Sie gleich viel vorher. Und das ist für mich einfach, man wird unsere Zeit mal, wenn man sie überlebt, höchst närrisch finden. Närrisch. Nicht einmal dumm, sondern wir sind ja alle in allem, was wir tun, wahnsinnig intelligent und bewusst und überlegen uns ganz viel. Und das Produkt ist Minus.
Aber ich frage mich immer, ob denn da wieder die Korrektur kommt, irgendwann.
Oder? Ja, das ist wahrscheinlich eine viel ernsthaftere Frage, als man
oder so in der Schnelle beantworten könnte. Vielleicht?
Nein, es geht nicht. Also man, für mich ist jetzt...
Punkt erreicht.
Für mich ist Krise, also Sie wissen ja, ich bin nicht jedermass Liebling mit meiner Liebe zu Europa, die hat ja unterdessen gar niemand mehr, nicht zur EU. Aber wo ich ganz sicher bin, ist, dass wenn es mit Europa weitergeht, dann über schwere Krisen, denn anders ist es nie weitergegangen. Und wenn zum Beispiel die Deutschen merken, dass man mit den Griechen ähnlich muss umgehen, wo man ja gerne Ferien gemacht hat, weil es anders funktioniert, anders tickt, anders muss umgehen als mit den eigenen Leuten, sondern eben mit anderen. Es ist ein Bündnis, eine Föderation und Appenzeller und Genfer sind verschieden und die Griechen und die Deutschen sind sau. Wenn die Europäer das jetzt nicht the very hard way lehren, dann lehrt es die Menschheit, glaube ich, nicht mehr. Ich denke einfach, Europa ist ein Versuchsprojekt für den Rest des Planeten.
Klingt der Versuch? Eben hard way.
Ja, was ist denn in der Weltgeschichte je gelungen? Ist das Römische Reich gelungen? Ist die katholische Kirche gelungen? Sie hat eine gewisse Zeit die Leute im Band gezogen und hat ihnen etwas Lebenswichtiges gegeben. Und irgendwann mal hat es die Möglichkeit verloren. All die grossen Reiche sind verschwunden. Und ich kann mir vorstellen, dass wir uns selber sozusagen jetzt, also die Evolution kann ja auch sozusagen sich zurückentwickelt. Die hohe Kultur von der Antike ist im frühen Mittelalter weg. Und etwas von dem passiert sicher nicht auf der technischen Ebene, sondern in den Köpfen. Wenn man einen Haufen von dieser Realität, die man behandelt, nicht mehr bewältigt. Und da gibt es ganz sicher feste Zeichen dafür. Oder unbehagliche. Ich wollte jetzt nicht Apokalypse predigen da. Das Ende von der Welt ist auch noch nie eingetreten.
Da warten wir auch noch vergangen. Wie tun Sie jetzt einmal aufteilen, Berlin und Zürich?
Ja, etwa ein Drittel Berlin, zwei Drittel Zürich. Es hat nichts zu tun damit, dass ich einen späten Berlin-Fimmel habe, sondern es war lange mein Arbeitsplatz gewesen und sie ist noch für sehr viele Sachen. Und es tut mir sehr wohl, das eine Land vom anderen aus anzuschauen und eben von einem Wohnort, nicht einfach von einem unverbindlichen Ort aus. Also, ich kann es nicht einmal. Ich bin wie ein Rentier, wo der im isländischen Moos nachläuft. Wenn ich mehr Termine habe in Norddeutschland, dann ist es besser von dort.
Und wenn Sie von Berlin auf Zürich schauen, was sehen Sie dann? Das, was Sie vorher gesagt haben?
Der Schock jedes Mal, wenn man auf Zürich kommt, ist die gerade von Berlin, ist die unsägliche Privilegiertheit von der Schweiz, die ungebrochene. Es ist die unsägliche Teuerheit. Ich lebe billiger inklusive Flug. Ich lebe billiger in Berlin als in Zürich in der gleichen Zeit. Mhm. Viel billiger. Also irgendwo ist die Hochpreisinsel auch ein Skandal. Mhm. Aber es ist natürlich, man kommt wieder in einen Flughafen, wo man fast vom Boden auf essen kann. Also mit der Zahnbürste gereinigt. Es ist ein Perfektionismus, der auch fast etwas Neurotisches hat. Mhm. Aber er funktioniert noch. Und die Leute erwarten ja, ihr Niveau immer noch da. Und wenn man sozusagen frisch aus der S-Bahn umsteigt in Zürcher Flughafen, kommt man in eine andere Welt. Mhm. Also aus der Berliner S-Bahn, ja, ja. Wohlverstanden.
Ja. Das ist wahrscheinlich so. Sehr spannend. Ich bin eben noch nicht so oft in Berlin und kenne es auch nicht so gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass man dort sehr gut kreativ sein kann.
Ja, es ist eine Stadt, die jetzt für mein Gefühl relativ wenig eigenes Profil hat. Mhm. Es hat so viele Szenen. Paris kommt sozusagen schon als Stadt mit einem bestimmten Anspruch. Mhm. Sie genügen dem sehr oder nicht. Mhm. Und in Berlin können sie eigentlich sein, was sie wollen, wenn sie ein paar finden, die mitmachen. Mhm. Und es ist eben auch, es ändert sich jetzt, es ist eben auch Menschen möglich, dort zu leben und zu wohnen für fast nichts. Mhm. Und die vielen Abbruchhäuser oder zukünftige, die von Künstlern besiedelt werden und so weiter. Das ist schon schön. Nicht? Also, die Schweizer Kolonie ist heute in Berlin so gross wie proportional zu Gottfried Keller's Zeit, wo sie auch gross war, oder in München. Es ist also nicht nur eine einseitige Wanderung von deutschen Ärzten in die Schweiz.
Das hat man manchmal ja dann das Gefühl, wenn man zu Leuten reden
kann. Ja, offenbar brauchen wir es.
Ja, definitiv. Aber ist es dann kreativer, also ist es einfacher, kreativ zu sein in Berlin als in Zürich? Oder kommt Physik quasi nur Ihre Schreibstube, ist nur die entscheidend? Oder
nein, es ist einfach, wenn Sie zu Meinendorf leben, dann können Sie nicht vor die Haustür und sind im Kino, obwohl man Meinendorf ausgerechnet das Dorf am Zürichsee ist, wo noch funktioniert, ein gutes Kino hat, aber man muss ein paar Schritte laufen. Ja. In Berlin ist einfach alles vor der Haustür und die nächste Beiz ist, die nächsten vier Beizen, Szenenbeizen und so weiter sind 10 Schritte weg. Mhm. Und ich glaube, es ist mehr das Gefühl, dass es das gibt, als dass man, ich brauche es ja fast nicht. Es ist mehr das ist ein völlig anderes Stadtklima, das ich brauche. Ja. Aber ich weiss nicht, für was ich es brauche und was mir gut tut. Manchmal habe ich auch einfach befriedige mein Rückzugsbedürfnis, gerade in der Großstadt, und lebe dann so wieder unterstilz versteckt und bin froh, wenn mich niemand sieht.
Ja, das glaube ich. Sehr angenehm, oder? Manchmal, ja. Wenn man sich zurückziehen kann.
Ja, ja. Ja, überhaupt. Ich gehöre ja da zu den weißen Elefanten, dass ich dankbar bin, wenn man mich nicht erreicht. Also die dauernde Erreichbarkeit per Handy ist für mich ein Terror.
Aber Sie haben eins?
Ich habe jetzt eins, ja. Ich habe eins, weil meine Frau will sagen, wenn es fertig ist und so weiter. Ich bin auch insofern ein Zeitgenoss. Ne? Mhm. Aber wirklich brauchen tue ich es nicht.
Und Sie legen es dann auch irgendwo weg?
Ja, ja. Ich weiß eigentlich selten, wo es ist.
Wirklich?
Ja, ja.
Wow, das ist so ein Traum. Das finde ich wirklich so etwas, das würde ich sehr gerne können. Tagelang in der Ferien schaffe ich das sehr locker. Aber
Sie Alltag müssen sehr arm sein oder sehr privilegiert.
Ach.
So mir Mittelstand-Ständler.
Aber es ist ja auch eine saublöde Angewohnheit, oder? Wahrscheinlich haben Sie dann auch schon gedacht, blöd, jetzt habe ich es nicht dabei, weil Sie sich doch auch schon daran gewöhnt haben.
Nein, ich habe mich nicht daran gewöhnt. Absolut nicht. Ich lebe in dieser Hinsicht in der Prähistorie.
Aber man findet ja gar kein öffentliches. Früher haben wir doch eine Telefonkabine gehabt. Da haben Sie von dort können anrufen, es ist jetzt fertig.
Ja, ja, das ist wahr. Also dann telefoniert man halt einmal nicht. Es ist ja das Gleiche wie mit der permanenten Überwachung. Man ist ja ununterbrochen auf irgendeinem Radar, auf die Art. Ja, jeder kann sie sofort orten, wenn sie... Das ist gar nicht immer in ihrem und in meinem Interesse.
Gut, ich finde dann eben immer, wenn mich jemand will orten, dann soll er doch. Also,
ja, gut.
Aber das stimmt natürlich schon.
Souverän, ja klar. Wir haben im Grunde genommen de facto auf Privatsphäre verzichtet. Wir verschenken sie gratis an Meistbietende. Und das stört mich periodisch.
Also, ja, das muss ich natürlich auch sagen, weil ich selber natürlich ein Facebook-Konto habe, ein Twitter-Konto habe und dann muss ich ja so reden. Aber generell stimmt das natürlich.
Ja, ich habe jetzt den Versuch unternommen, mich bei Facebook abzumelden. Ich wollte einfach nicht, dass irgendein amerikanischer der Geheimdienst ist
mitlist.
Ja nicht das Problem. Nicht? Mhm. Ja, das Mitlesen. Also, so furchtbar überschätze ich mich nicht, dass meine Geheimnis die Welt verändert und darum müssen belauscht werden. Nein, es ist einfach, ich will an diesem Scheißbetrieb nicht selber mitschuldig werden. Mhm. Aber probieren Sie mal aus Facebook wieder auszusteigen. Da brauchen Sie einen Spezialist dazu, der die 7 oder 8 Schritte Ihnen sagt. Das genügt nicht.
Das versteckt es gut, ja.
Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Nein, es klappt. Die Pop-up kommen, Sie können die abstellen, wie Sie wollen. Ich habe jede Art von Pop-up oder Reinigungsangebot, wo der Computer permanent überkommt. Dann versaut er einem alles. Nicht? Und dann braucht man wieder einen Spezialist, um ihn wieder rausgehen. Ja. Es ist ein derart beschissener Betrieb.
Mhm. Aber ist für Sie denn klar gewesen, dass Sie es mal ausprobieren? Also Sie haben dann doch
ja, ausprobiert habe ich es meist, was ich konnte. Natürlich nicht so, wie das meine Kinder oder Enkel können. Nicht so wie im Traum bei Trial and Error.
Ja, genau.
Die sind ja nicht mit dem, ich bin nicht mit dem Bildschirm aufgewachsen. Ja. Und für mich ist immer noch sozusagen eine entwickelte Schreibmaschine. Mhm. Und, aber ja, ich könnte wunderbar leben ohne.
Mhm. Kann ich mal Ihre Uhr anschauen?
Ja.
Ein mintgrünes Zifferblatt hätte ich Ihnen jetzt nicht gegeben. Was ist das für eine Uhr?
Das ist eine Uhr, die keine Marke hat. Die kann man in Japan kaufen in einem Laden, der heisst No Brand, also No Muji heisst das. Mhm. Und die Läden gibt es jetzt auch in Europa. Berlin, London, Paris, Zürich noch nicht, glaube ich. Und die zeichnet sich aus, dass kein Artikel hat eine Marke. Mhm. Sie sind aber alle formal sehr schön. Mhm. Und die Uhr war billig und sie läuft jetzt 4 Jahre klaglos. Und ich sehe nicht, warum ich eine andere muss.
Eine andere als Schweizer müssen wir ja eigentlich so ein Schweizer Uhrwerk zur Schau
tragen. Das tun andere genug. Das überlasse ich den Chinesen.
Ich habe eine, die ist Uhr und Schrittzähler und alles miteinander.
Das ist, ja, das ist toll.
Und das kann man dann mit dem Handy zusammenschliessen und auf Facebook sagen, wie viele Schritte man heute schon
und
gemacht hat.
Und werten Sie sich selber auch
ordentlich aus? Das mache ich aber nicht.
Ja,
das mache ich aber nicht. Und ich tue mich auch nicht genug auswerten.
Sie wollen es einfach können und sie wollen es. Genau. Ja.
Aber es ist eben noch gut.
Ich will das
auch sich im Alltag bewegen, ist ja gesund.
Ja, das
manchmal
ist gesund.
Hat man sehr faule Tage. Und dann schaue ich am Abend drauf und wenn es noch sehr wenig Schritte sind, dann steige ich 4 Tramhaltestellen früher raus und laufe dann
noch. Ja, chapeau. Also dann benutzen Sie sozusagen zur Selbstkorrektur. Ich will meistens gar nicht so genau wissen, was ich heute wieder falsch gemacht habe.
Aber manchmal schaue ich dann auch extra nicht, weil ich weiss, dass es zu wenig wäre.
Immer, es ist immer zu wenig. Das ist das Über-Ich. Also als Kind hat man Kindergärtnerin oder Grosstante gehabt, die einem gesagt hat, das machst du und das nicht und das machst du und das nicht. Und jetzt schafft man sich das Ding als eigenes Handgelenk. Also warum eigentlich?
Aber generell zum Zeitschauen ist es ja noch okay, es ist mehr das.
Ja, und aber wissen Sie, für mich ist die Zeit immer noch, ich finde es tröstlich, wenn das Zifferblatt rund ist. Es hat nicht ein endlos, läuft nicht einfach endlos weiter. Sie und ich laufen auch nicht endlos weiter. Es kommt, die Sachen kommen immer zurück und das finde ich etwas Schönes. Aha. Auch die Jahreszeiten.
Ist das Zeit?
Ich glaube, der jüngste Tag.
Jetzt ist er doch noch hoch. Man hat es doch noch erwartet, dass der irgendwann
alle Lichter kommt. Gehen aus. So wie das Detroit, der Autohauptstadt. Ja. Ne?
Das ist
toll.
Ja, ist toll.
Für mich war es jetzt ein richtiges Erlebnis, Ihnen mal ohne Bildschirm zu begegnen.
Lustig. So andere.
Sie sind, ja. Sie fragen gescheit und frech und haben das Gefühl, sie haben doch ein bisschen zu wenig zu tun für das ganze Potenzial. Ne? Ich habe jetzt nicht gewagt zu sagen, die Sportler sind im Allgemeinen limitiert und sie nicht, aber grundsätzlich nicht das will.
Fokus Blind Date. Heute mit der Steffi Buchli und dem Adolf Muschk.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.